Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt habt ihr ja von uns, wenn ich so überschlag, 4, 5 Episoden von der KubeCon gehört und wir haben uns zwar zwischendurch vorgenommen, da auch noch so ein paar reguläre Episoden aufzunehmen, aber ja, ich glaube, durch ein Defizit des Analysierens meines Kalenders ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Red Hat Summit doch näher dran ist als alles andere, was ich dachte, und dass der Mai dann doch schneller kam, als ich dachte. Und dementsprechend habt ihr heute eine Episode, wo wir hier am ersten Tag, also Aufnahmedatum ist der 6. Mai, schon in Denver zum Red Hat Summit sitzen. Ja, die Episode habt ihr bestimmt schon im Titel gesehen. Es geht heute viel um Kommunikation, insbesondere hybride oder Kommunikation in verteilten Teams. All das, was da so anfällt, was vielleicht auch euch da draußen betrifft, wenn ihr in Konstellationen zusammenarbeitet, wo ihr vielleicht nicht alle im selben Büro seid, wo es ab und zu auch mal Homeoffice gibt, wo ihr vielleicht übers ganze Land oder auch mehrere Länder und Kontinente verteilt seid. Das alles bringt natürlich die ein oder andere Herausforderung mit sich. Mit mir am Tisch sitzt der Sebastian. Hi.
Hallo.
Sebastian, erzähl doch mal, was war der Anlass, dass du dich dem Thema näher gewidmet hast?
Ja, ich habe seit Anfang des Jahres die Teamleitung übernommen für 2 kleine Teams und da bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich mit dem Thema Kommunikation im Allgemeinen so ein bisschen befasst. Und habe das zum Anlass genommen und habe mich eben damit beschäftigt und ein paar Best Practices daraus abgeleitet. Das war so der Antritt.
Woran hast du dich dabei so orientiert?
Ja gut, überwiegend natürlich mal an Erfahrungswerten, die man im Leben so gemacht hat. Ich habe auch schon in Teams gearbeitet, die teilweise über Länder verteilt waren, auch über verschiedene Zeitzonen. Und dann eben ein großes Vorbild, das ich so über die Jahre eigentlich auch schon habe. Das ist die Firma GitLab, die macht das meiner Meinung nach relativ gut und habe da so ein paar verschiedene Sachen einfach auf der Seite von GitLab nachrecherchiert. Also die Dokumentation ist bei GitLab wirklich super und die komplette Firmenphilosophie ist da auch offengelegt. Also man kann sich da sehr viel anlesen und habe da ein paar neue Impulse für mich mit rausgenommen aus den Seiten von GitLab und habe im Prinzip auch nochmal einige Sachen wieder gefunden, die sich seit Jahren auch so eingespielt haben und gut funktionieren.
Ja, danke dir. Auch mit am Tisch der Dennis. Hi.
Hi.
Dennis, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so? Der Sebastian war ja jetzt schon das eine oder andere Mal mit dabei, aber dich hatten wir jetzt noch nicht in der Runde.
Mein Name ist Dennis Homm. Ich bin in der vertrieblichen Funktion unterwegs und darf mich mit den ganzen DevSecOps-Themen beschäftigen. Das heißt, ich bin im Idealfall vor dem Kunden der erste Ansprechpartner, bevor es in technische Schienen reingeht. Das heißt, ich übersetze vielleicht erstmal das, was in einer ganz generellen Anfrage kommt und versuche das so zu übersetzen, dass bei uns die generellen Vertriebler und die Techniker zusammenkommen und wir in möglichst kurzer Zeit mit möglichst weniger Kommunikation, gerne auch asynchron, zum Ergebnis kommen, was hilft, ein Problem beim Kunden zu lösen. Mhm.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir erstmal da rein, in was für eine Art von, also jetzt muss man sich vielleicht auch ein bisschen da reindenken, was ihr in eurer Rolle so macht, wie das Setting da so aussieht und was vielleicht auch eure Herausforderungen in der Kommunikation sind, bevor wir uns dann irgendwie vielleicht mal so ein bisschen über die verschiedenen theoretischen Dinge und was da so möglich ist, da mal ranwagen. Sebastian, erzähl uns doch mal aus deinem Alltag, was machst du im Endeffekt so oder was sind da so verschiedene Kontexte auch, in denen Kommunikation eine wichtige Rolle spielt und wie sind die so verteilt?
Ja, grundsätzlich ist es so, mein Tag, der gestaltet sich eigentlich immer unterschiedlich. Was ziemlich oft passiert, ist eben, dass spontan jemand anruft und braucht irgendeine Information. Das ist so die einfachste Art Kommunikation, also direkte Kommunikation, synchron. Meistens wird auch direkt ein Problem dabei gelöst und das ist so, das passiert mehrmals täglich. Dann kommen noch die Termine mit dazu. Das können technische Themen sein, wo man sich einfach irgendwie austauschen will oder auch irgendwelche Jahresgespräche oder Ähnliches, die dann über einen bestimmten Zeitraum gehen, Stunde, 1,5 Stunden beispielsweise. Und die müssen auch irgendwie geplant werden. Und da fängt so ein bisschen die Herausforderung letztendlich auch an. Je größer so ein Kreis wird, mit dem man sich austauschen will, desto schwieriger findet man einen Termin. Ja? Mhm. Und das liegt eben so in der Natur, in dem, was wir jeden Tag bei den Kunden auch tun. Wir sind bei den Kunden vor Ort, möchten da ansprechbar sein. Dann haben wir relativ wenig Zeit, um uns auch intern irgendwie abzustimmen und müssen dafür halt schauen, wann wir die Zeit dafür finden. Momentan bekommen wir das relativ gut gelöst. Das Stichwort ist Randzeit. Ja? Das funktioniert relativ gut. Wann machen wir das? Ja, Randzeit. So.
Oder Mittagspause.
Oder Mittagspause, ja, ist auch immer so ein Klassiker. Ne? Ach ja, Mittagspause, komm, 10 Minuten, gehen doch nochmal. Ja, klar, gehen 10 Minuten. Ja? Dann also 6 mal 10 Minuten ist auch eine Mittagspause vorbei. Geht auch. Ja, ja, das ist so, dass das fällt letztendlich, indem ich gemerkt habe, wir müssen an der Kommunikation so ein Stückchen weit. Irgendwas muss ich da verändern, weil ein Tag hat im Normalfall 8 Stunden, an dem wir uns irgendwie austauschen können und danach wird es schon schwierig.
Hast du eine Präferenz, ob lieber synchrone oder asynchrone Kommunikation?
Also eine Pauschalantwort gibt es da, glaube ich, nicht. Synchrone Kommunikation funktioniert immer dann gut, wenn ich wirklich aktiv, also wenn ich Feedback brauche, ja, wenn ich wirklich, wenn ich eine Frage stelle und brauche sofort eine Antwort drauf, um vielleicht auch irgendwie zu schauen, technische Probleme zu lösen, war in der Vergangenheit immer so ein Thema, hey, wie können wir es denn machen? Eine direkte Frage und wenn ich eine Antwort bekomme, kann ich damit arbeiten. Ja. Aktuell Jahresgespräche ist so ein Thema. Asynchrone Jahresgespräche führen scheint mir irgendwie sinnfrei. Ja. Also ich möchte mich schon mit irgendjemandem auch aktiv unterhalten können. Ja. Genau, und ja, asynchrone Kommunikation finde ich eigentlich auch generell dann sehr, sehr passend, immer dann, wenn ich relativ viele Leute mit dabei habe und ein Thema vorstellen möchte. Das machen wir sehr, sehr häufig eigentlich in Synchronterminen. Relativ viele Leute kommen zusammen, einer macht einen Foliensatz auf, stellt den vor und mehrere Leute hören zu. Mhm. Da ist im Vorfeld schon mal schwer, überhaupt einen Termin zu finden und. Das ist so ein Thema, da könnte man sich überlegen, ob man sowas nicht asynchron macht. Ja? Da können wir nachher mal noch ein bisschen genauer drauf schauen, wie man das eventuell gestalten könnte. Genau.
Dennis, was prägt so kommunikativ deinen Arbeitsalltag?
Mein Arbeitsalltag ist vor allem durch, ich glaube, inzwischen 4 verschiedene Chat-Apps auf dem Handy geprägt, weil jeder Hersteller, jeder Kunde und dann auch ja, man in der eigenen internen Firma andere Kommunikationskanäle nutzt. Und da dann zusätzlich klingelt das Handy noch und vielleicht klingelt dann auch noch Teams gleichzeitig, sodass wirklich nachher 15 Geräte im Haushalt klingeln, dass da nicht auch die Waschmaschine noch ein Geräusch macht, das ist auch schon alles. Tatsächlich diese Kommunikationskanäle auseinanderzuhalten, sauber zu halten und auch dafür zu sorgen, dass die Informationen, die dort reinkommen, auch nachher richtig beantwortet werden, ist echt nicht leicht. Also das ist tatsächlich inzwischen eine große Herausforderung geworden, die den Anfragen, die man bekommt, auch sinnvoll gerecht zu werden. Das bedeutet einzuordnen, was ist tatsächlich wichtig, was muss schnell beantwortet werden, was kann asynchron beantwortet werden, weil vielleicht Informationen schon vorhanden sind und man auf diese Informationen verweisen kann und wo ist ein synchroner Austausch notwendig, weil das von Sebastian angesprochene Feedback in der Situation einen Mehrwert erzeugt. Und da gibt es eine ganz interessante Brücke, finde ich, was Informationen angeht. Wir sitzen jetzt hier auf einer Konferenz von einem Hersteller, der dafür bekannt ist, Open-Source-Produkte zu nehmen und diese zu verenterprisen. Und wenn Informationen, du hattest vorhin GitLab erwähnt, Sebastian, ja, oder generell die Open-Source-Community, wenn die offen verfügbar sind, wenn man sich einigt, Informationen offen zur Verfügung zu stellen, dann ist die asynchrone Kommunikation so viel einfacher und so viel schneller und kann den Arbeitsalltag auch wirklich erleichtern. Du hattest erwähnt, dass du vielleicht auch mal was aufnimmst und dann das den anderen Leuten zur Verfügung stellst, Sebastian, ja, damit die sich gegebenenfalls mal auf etwas vorbereiten können. Informationen sind verfügbar, sie sind öffentlich. Die asynchrone Kommunikation spart unfassbar viel Zeit. Ja. Aber da haben wir, glaube ich, einen ganz anderen Block, ja, den man da besprechen kann. Was ist Wissensmanagement? Wie stellt man welche Informationen wann, wie, wo zur Verfügung?
Ja, also ich glaube, bei mir ist das jetzt auch kein Geheimnis, dass ich am liebsten irgendwie sehr offen arbeite. Ich mag diese ganzen Open-Source-Gedanken und einfach mal was anfangen. Ich mag auch eigentlich ganz gerne auch mal einen Draft direkt irgendwo teilen, auch wenn es erstmal nur Überschriften sind. Und finde eigentlich den Effekt immer ganz gut, wenn, also es ist manchmal erstaunlich, egal was man jetzt für ein System nimmt, ne, ob das jetzt irgendwie ein Dokument ist, was man in einem geteilten Ordner anlegt, ob das ein Wiki ist, wo man Sachen anlegt. Es gibt doch einige Menschen, die Dinge auf ihrem Radar haben, wo man dann gar nicht so dachte, dass die Person mitliest, und wo man im Idealfall auch schon mal einen positiven Impuls oder einfach das Interesse daran, was mitzuwirken, halt auch bekommt. Gleichzeitig habe ich immer so das Gefühl, dass das Zurückhalten von Informationen beziehungsweise, na, ich glaube, das hat gar nichts viel mit Zurückzuhalten zu tun, sondern eher damit mit einem eigenen Qualitätsanspruch und mit dem Gedanken, nee, das ist noch nicht fertig. Wenn es noch nicht fertig ist, kann ich es noch nicht releasen, weil sonst denkt ja irgendjemand, ich bin doof, weil da vielleicht noch nicht alles komplett ist. Und ich kann das irgendwie verstehen, aber trotzdem drängt es mich immer wieder in den Impuls zu sagen, nee, komm, offen hinlegen. Unfertige Dinge einfach schon von vornherein publishen. Weil ich glaube halt auch, manchmal bleibt ja auch was liegen so, und vielleicht kommst du auch gar nicht dazu, das komplett fertig zu machen. Und wenn dann jemand anderes nochmal anfängt, dasselbe Thema für sich aufzumachen, dann findet er ja vielleicht schon mal was 10-15% Fertiges oder einen Impuls irgendwie vorne. Sowas ist ja auch dann ein Effekt, der eintreten kann.
Würdet ihr dann unterschreiben, dass asynchrone Kommunikation mehr Aufwand bedeutet und schwieriger ist, weil man sich selber erst bis zu einem gewissen Grad überwinden muss, als synchrone Kommunikation?
Würde ich so unterschreiben, vor allem dann, wenn ich habe auch mit Dennis schon mehrere Termine gemacht mit Kunden, und da ist immer das Thema, nach so einem Termin trifft man sich nochmal kurz, spricht über den Termin und hat eigentlich ein gemeinsames Bild davon, wie das gelaufen ist und was ist das? Das ist wieder die synchrone Kommunikation und da wird nichts verschriftlicht. Asynchron wäre in dem Fall viel sinnvoller, weil dann hätten wir die Informationen auch nochmal irgendwo zusammengeschrieben. Also man kann das natürlich auch kombinieren und sagen, man schreibt zusammen die Informationen einfach nochmal runter, aber oftmals passiert das eben nicht. Dann könnte man die Informationen auch wieder mit anderen Kollegen teilen. Ja, das wäre ein Vorteil. Warum machen wir das nicht? Wir machen das ganz oft nicht, weil das so ein Stückchen weit, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, Faulheit ist. Ja? Und über den Punkt muss man einfach rüber. Ja?
Ich weiß nicht, ob das, also ich würde es nicht komplett gleich sehen, weil ich denke, das hat immer ein bisschen was, oder nein, nicht nur ein bisschen was, vieles davon hat auch mit Vertrauen zu tun. In der Runde, in der ich bin, muss ich mich ja auch erstmal trauen, auch in der synchronen Kommunikation mich einzubringen und meine Meinung offen zu äußern. In der Verschriftlichung ist es dann natürlich so, man schafft halt Beweise, die zitierfähig sind, und da gibt es, glaube ich, Dinge, wo man noch mal ein bisschen besonderer aufpassen muss, weil so ein flapsiger Kommentar ist natürlich das eine. Das andere ist, wenn dasselbe dann genauso verschriftlicht wird. Also ich glaube, das ist schon noch mal eine andere Übersetzung da rein. Wobei aber auch in einem synchronen Kommunikationspfad auch synchron an einem Artefakt gearbeitet werden kann, was dann eben dabei rauskommt. Ne? Also das finde ich eigentlich auch mit so das Schönste, wo man sagt, hey, ja, haben wir jetzt durchdiskutiert. So, jetzt lass noch mal alle kurz übers Protokoll gucken oder lass überhaupt mal ein Protokoll schreiben, wenn sinnvoll. Ich glaube auch nicht, dass es immer sinnvoll ist, überall Protokolle zu führen. Aber für mich würde ich sagen, also bin gar nicht drauf eingegangen, wie so mein Arbeitsalltag aussieht, aber ich habe sehr, 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 sehr viele Kontextwechsel. Und das ist manchmal ad hoc, das ist manchmal zwischendurch, manchmal ist es geplant und manchmal halt nicht. Und damit ich dann nicht komplett vergesse, was ich in 15 Minuten mal eben schnell nebenbei aufgenommen habe und mich daran erinnern kann, wann habe ich eigentlich vielleicht mit wem ungefähr gesprochen. Das sieht halt einfach immer doof aus, wenn man irgendwie in einem Termin zwar schon das zweite Mal drin ist, wir schon über alles geredet haben und ich trotzdem dieselben Fragen nochmal stelle, weil ich Dussel vergessen habe, mir das irgendwo zu merken oder halt aufzuschreiben. Und ich denke halt gerade da für sich selbst eine Möglichkeit zu finden, seine Gesprächsverläufe zusammenzuhalten, seine Kontextwechsel irgendwie auf dem Schirm zu behalten, ist das eine. Und das andere ist natürlich, Informationen auch für die Weitergabe aufzuarbeiten. Und das würde ich auch sagen, also eine Notiz, die ich für mich selber mache, ist meistens nicht in der Qualität. Und da ich das handschriftlich mache, auch tatsächlich für viele gar nicht lesbar, das ist auch ganz gut. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das eine leichter ist als das andere. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext ist man unterwegs, wie traut man sich und was hat man für ein, wie steht man zu der Gesamtsituation oder den Menschen, mit denen man die Informationen teilt, manchmal dann ja auch unbekannterweise. Ne? Also ich glaube, wenn ich online irgendwo einen Kommentar verfasse oder mal irgendwie ein GitHub-Issue zu einem Produkt, da funktioniert irgendwas nicht, dann gebe ich mir anders Mühe, als wenn ich einem von euch irgendwie kurz zwei Dinge an Latz knall und sage hier, dies, das.
Bin ich bei dir? Ich denke mir, und das sollte, glaube ich, das sollte uns alle, das würde uns allen helfen, wenn wir uns denken würden, der Zukunfts-Dennis wird es dem Vergangenheits-Dennis danken, dass er ein Protokoll geführt hat, um genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, zu vermeiden, nämlich, dass man Fragen doppelt stellt. Aber ich habe das Gefühl, und deswegen war ich der Meinung, dass asynchrone Kommunikation schwieriger ist, es findet noch nicht so viel statt. Dieses Thema Protokoll schreiben ist Schritt 1, aber dann Protokoll zu teilen ist Schritt 2. Mhm. Ja. Und da ist noch eine Lücke zwischen 1 und 2. Und es würde die asynchrone Kommunikation vereinfachen, wenn es diese Lücke nicht gäbe oder sie kleiner wäre.
Das ist korrekt. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch genug Tools an der Hand, um genau die Barriere auch ein Stückchen weit abzubauen. Also wir haben oftmals Wikis, die verfügbar sind. Die können direkt live editiert werden, auch von mehreren Teilnehmern. Wir haben Microsoft Loop, wir haben Word-Dokumente. Also wir haben generell sehr, sehr viele Möglichkeiten, um irgendwie miteinander gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten. Und das könnte auch so ein Antritt sein im Prinzip, um da ja die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, vielleicht in den Termin reinzugehen und wirklich zu sagen, hey, wir machen einen Termin synchron und das ist die Agenda dazu. Die Agenda steht dann schon direkt in diesem Medium drin, das später auch bearbeitet wird. Ja? Also beispielsweise, wir einigen uns drauf, wir dokumentieren im Wiki. Dann würde ich sinnvollerweise die Agenda auch schon direkt ins Wiki reinpacken und sagen, die Agenda findet sich genau da. Und das könnte dann wiederum während dem Termin so letztendlich auch das Protokoll sein, dass man daran auch ein Stückchen weit das Ganze ausarbeitet. Und jeder hat die Möglichkeit, reinzugehen, zu editieren. Und jeder wird zum Protokollschreiber. Es gibt keine dedizierte Person, die dann ein Protokoll führt als Beispiel, sondern jeder kann die für sich wichtigen Punkte darin auch nochmal festhalten.
100% bin ich bei dir. Und auch da können wir wieder eine wunderschöne Brücke zu dem Ort schlagen, an dem wir hier sitzen. Was du dafür brauchst, ist eine Gemeinschaft. Eine Community, die sich auch bewusst ist, dass jeder mal mitschreiben muss, dass das Ganze nur das Ergebnis von jedem Einzelnen sein kann. Du brauchst das Verständnis, dass jeder einen Teil zu dem beiträgt, weil sonst hast du wieder nur eine Person, die Wissen zusammenfasst. Du brauchst ja dieses Gemeinschaftsgefühl, um asynchrone Kommunikation erfolgreich machen zu können.
Ja klar, lebt vom Mitmachen auf jeden Fall.
Und du brauchst Leute, die, ich kann das von mir selber sagen, die Menschen mitreißen. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf dem Summit und was ich das Gefühl von Community, was dort entstanden ist, was so existieren kann in einem technischen Kontext, das nimmt einen schon mit. Und diese Enabler, glaube ich, braucht man auch, damit man asynchrone Kommunikation groß machen kann oder dass man dieses Community-Gefühl erzeugen kann. Ja.
Jetzt hatten wir eben schon Tools. Das, was wir jetzt eben so auch teilweise mit beschrieben haben, waren so Verhaltensweisen, vielleicht auch Wünsche, fast schon Anforderungen, die man daraus hat, woraus dann auch eigentlich schon mit resultiert, welcher Typ von Information ist eigentlich wann vielleicht eine Bringschuld, eine Hohlschuld, was muss ich mir wo irgendwie abholen und wie ist da das Umgehen mit. Das, was du eben beschrieben hast, war so, naja, Learning by Doing, du wirst irgendwo reingeschmissen und dadurch, dass du eine um dich herum funktionierende Struktur hast, fängst du an zu adaptieren. Wie wichtig ist bei sowas für euch überhaupt sowas wie weiß ich nicht, ob ich da Richtlinie zu sagen möchte oder ein Leitfaden, der das mit beschreibt, weil viele Tools sorgen dann ja manchmal vielleicht auch dafür, dass Informationen dann doch sehr partitioniert sind an unterschiedlichen Ebenen. Manche Tools, würde ich sagen, haben auch oder sind durchaus in der Lage dazu, auch eine Barriere zu schaffen. Ne? Wenn ich jetzt sage, wir schreiben eine Dokumentation in Word, dann denke ich, ist die Barriere für Menschen, die in der IT arbeiten, häufig nicht ganz so hoch. Habe ich einen großen Linux-User-Anteil, ist das vielleicht doch wiederum eine Schwierigkeit? Gehe ich ein Stückchen weiter und sage, naja, das muss alles in Markdown, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Sage ich, das machen wir in ASCII-Doc und alles, was ich irgendwie mache, muss mit einem Git-Commit passieren, dann wird die Schnittmenge der Menschen, die damit teilhaben können, halt deutlich geringer. Deswegen, wie wichtig sind bei sowas Richtlinien?
Also ich glaube, Richtlinien ist ein bisschen weit gegriffen. Also man kann, glaube ich, so ein Best Practice Guide für das ganze Team auch mit erarbeiten oder ja, die Gruppe der Menschen, die es in dem Moment eben betrifft. Und kann dann einfach mal schauen, mit welchem Medium kommt der Großteil der Nutzer da wirklich auch mit zugange. Ja? Also wie funktioniert das in der Gruppe dann? Wie hat jeder Spaß daran mitzumachen? Und was sich gezeigt hat, ist auch wirklich das Ganze einfach mal vormachen, wirklich vorleben, um zu zeigen, hey, guck mal, ihr habt folgenden Mehrwert daraus, wenn ihr das so tut. Ja? Also wir haben teilweise Protokolle gehabt, wir haben Termine geführt, haben die mitprotokolliert und konnten die direkt weitergeben und die Leute haben sich drüber gefreut. Feedback war, wir haben eine Zusammenfassung bekommen, mit der konnten wir was anfangen und haben gewusst, um was es geht. Wenn das Learning daraus ist, würde ich anfangen zu motivieren und zu sagen, dann macht's doch das nächste Mal bitte einfach mit. Ihr müsst ja nicht alles schreiben. Schreibt euren Teil da rein, der für euch wichtig ist. Ja? Mhm. Und daraus ergibt sich das, glaube ich, so. Und also wie gesagt, Richtlinie, glaube ich, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn ich anfange, sowas quasi einzufordern. Wenn jeder für sich erkennt, dass er einen Mehrwert daraus zieht, denke ich, wird sich, Community ist heute groß geschrieben, dann wird sich jeder auch ein Stückchen weit drauf einlassen und da mitmachen.
Ich kann das einfach nur zu 100% unterschreiben. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich gebe dir vollkommen recht.
Ja, ich denke mir manchmal noch vielleicht ist Richtlinie schon zu sehr einschränkend irgendwo auch. Ich denke so ein bisschen an sowas wie ein Code of Conduct irgendwie, ne, dass man sagt, wie wollen wir uns gegenseitig begegnen, was ist irgendwie wichtig, wenn du hier an irgendwas mitarbeiten möchtest, aber trotzdem halt auch die Einstiegshürden so gering wie möglich zu halten. Und ich denke, was das Tooling angeht, da ist es auch nicht möglich, Dinge, oder naja, doch, es ist immer möglich, irgendwas vorzugeben und zu sagen, so, das ist jetzt hier so, das machen wir jetzt so und solange ihr eure Füße unter unseren Tisch stellt, habt ihr dem zu folgen. Ich denke aber, dass das nicht dazu führt, dass so eine Art intrinsische Motivation entsteht, was mitzuleben, sondern es ist dann sehr stark eine Verpflichtung und ich denke immer da, wo Verpflichtungen entstehen, die man vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, hast du viel mehr mit Menschen zu tun, die dann da nicht so Lust haben mitzumachen oder mauern oder eventuell dann sogar gegen die Sache arbeiten. Und das ist natürlich, kann man verhindern, denke ich, indem man fragt und offen gestaltet und sowas dann halt tut, ja.
Also ich denke, man kann das Thema auch noch ein bisschen weiter spinnen und im Prinzip auch sagen, was sind denn noch so Regeln, die wir uns definieren in der Kommunikation? Ich denke da an Sachen mit müssen wir wirklich 3 Meetings zum selben Thema führen oder reicht es einfach, einmal asynchron vorzubereiten und dann noch einen Synchrontermin zu machen und wirklich zu hinterfragen, ist es notwendig, dass wir das mit dem Benutzerkreis besprechen? Reicht es vielleicht, wenn auch nur 3 statt 10 Leute im Call sind und solche Sachen, ja, wenn man sich darauf einigt und sagt, ja, wir machen einen Call, jeder ist eingeladen, ja, schöne Sache, klar. Ja. Wenn sich das Team darauf einigt und sagt, es gehen nur die mit rein, die indirekt dadurch betroffen sind oder direkt betroffen sind eigentlich durch das Thema und das ist für alle anderen fein, dann da nicht dabei sein zu dürfen, zu müssen, ist auch okay. Ja. Das sind solche Best-Practice-Ansätze, wie auch immer, Code of Conduct, dass man sich selbst so ein bisschen auch legen kann.
Ich glaube, man darf dabei aber auch nicht unterschätzen und da komme ich nochmal zu einem Punkt, den ich vorher gemacht hatte. Asynchrone Kommunikation ist schwer, wenn man sie richtig macht. Welche Informationen fasse ich wann, wie, für welchen Kreis so zusammen, dass er leicht verdaulich ist?
Absolut.
Synchron reden können wir, das machen wir seit Kindesbeinen. Aber zu überlegen, wer muss wann welche Information in welchem Umfang, zu welcher Tageszeit und zu welcher Situation wann wie sehen, kostet wesentlich mehr kognitiven Aufwand, als einfach nur zu reden.
Hm. Ja, ich würde sagen, wir haben in der Vorbesprechung ja jeweils eine Top 3 mit definiert, was so eure, ich würde sagen, Lifehacks sind, um Kommunikation effizienter, besser, passender zu gestalten. Und würde dementsprechend sagen, Dennis, was ist denn so dein Platz 3?
Mein Platz 3 ist ein einheitliches Template, das Unwort Template, Informationen einheitlich zur Verfügung zu stellen. Sprich, ich muss mich nicht an die Form gewöhnen, sondern der Inhalt steht im Zentrum.
Mhm. Was ist dabei für dich in der Form dann wichtig?
Ich spreche jetzt mal aus meinem Doing, ohne das sehr zu abstrahieren. Wenn ich ein Protokoll schreibe, dann gibt es bei uns, das ist jetzt Confluence, was wir nutzen, ja, eine Tastenkürzel, um einen Emoji einzufügen. Ja, und dann hat man vielleicht jemand sagt was und dann hast du da immer denselben Emoji für dieser Satz war wichtig, Speaking Bubble kam von der Person. Mhm. Ein To-Do steht an, ist mit einem Kästchen versehen, ist mit einem Ad versehen, wer kümmert sich drum? Diese Form von welche Information steht wo, sollte immer gleich sein, damit man sich auf den Inhalt konzentrieren kann.
Mhm. Sebastian, dein Platz 3?
Mein Platz 3 ist tatsächlich Thema asynchrone Kommunikation. Wenn ich eine Präsentation vorbereitet habe und 10 Teilnehmer dazu einladen möchte, also das Ganze synchron machen, kann ich das auch asynchron vorbereiten, nehme das einmal auf Video auf, teile das im Vorfeld mit den Beteiligten und stelle dann einfach nochmal kurz die Bitte mit ein, das im Vorfeld kurz anzuschauen und an den Videominuten quasi bei Sachen, die unklar sind oder nochmal besprochen werden sollen, dann einfach sich da gedanklichen Marker zu machen, um dann in dem Synchrontermin genau darauf einzugehen und darum, ja, also das synchrone Meeting dadurch letztendlich verkürzen zu können. Mhm.
Ja, bei mir der Platz 3 ist, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt synchrone Kommunikationslinien, die einen fest definierten Zeitrahmen haben, was manchmal dazu führt, dass Menschen diesen Rahmen auch füllen wollen, egal ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und da finde ich, da so ein bisschen zu moderieren, vielleicht auch an Stellen Timeboxing mit reinzubringen und vielleicht zu sagen, dass das vielleicht gar nicht eine Stunde das Mindestmaß ist für einen Termin, sondern dass auch Dinge mal in 5 oder 10 oder 15 Minuten abgehandelt werden können und sich dann hinten raus vielleicht noch ein bisschen Puffer zu nehmen. Aber so Timeboxing ist schon ein sehr wertvolles Instrument, gleichzeitig aber auch etwas, wo ich sagen würde, selbst wenn ein Termin 15 Minuten timeboxed ist mit 14 Personen und jede Person kriegt 1 Minute Redezeit, dass nicht so eine ich muss jetzt auch was reporten, ich muss diese Minute auch füllen, dass es auch durchaus mal normal sein kann zu sagen, hey, ich habe keine Themen, danke, nächster. Dass das auch nicht so, weiß nicht, sowas halt auch möglich ist, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Dennis, Platz zwei?
Platz zwei, das Thema der Dringlichkeiten und Deadlines gilt sowohl für synchrone als auch für asynchrone Kommunikation. Offen miteinander zu reden, wie dringend ist das denn jetzt? Wenn ich von jemandem etwas möchte oder auch jemand von mir was will, sollte man versuchen, ein einheitliches Verständnis dafür zu entwickeln, wie dringend das Ganze denn jetzt erledigt werden muss.
Am liebsten gestern, oder?
Im Idealfall gestern. Ist sicherlich auch nicht so ganz einfach, das sagt man so einfach, aber jeder hat ein anderes Verständnis von Dringlichkeit, vor allem Abhängigkeit von der Rolle und auch von der Persönlichkeit, das darf man auch nicht vergessen. Da aber immer wieder darauf hinzuweisen und zu verstehen, welcher Teil meiner Information, die ich dir jetzt gebe, wenn du von mir was willst, ist die integral, um einen kompletten Prozess zu starten, oder bin ich hier nur ein kleiner Teil und ich darf das in meinen To-Dos, die du mir gegeben hast, hinten anstellen?
Ich glaube, dazu gehört auch immer noch mal so ein bisschen eine Awareness dafür, dass man selbst auch mal rauszoomt. Also klar kann etwas für mich gerade das absolut Wichtigste der Welt sein, aber in dem Kontext, wenn es nicht passiert, stirbt jemand, ist schon nochmal eine andere Geschichte, und das dann auch nochmal in Relation zu setzen und irgendwie mal mit zu erfragen, wie geht's denn mit der Person, die ich dieses To-Do gebe, gerade so all around, und was muss ich da vielleicht noch mit zu beachten? Aber ja, priorisieren und dann auch die Prioritäten anderer zu verstehen und auch transparent zu machen und nicht zu gestern Ja sagen, obwohl ich weiß, dass ich selbst in zwei Wochen noch nicht dazu komme, ist halt auch auch auf der gegenüberliegenden Seite eine Verantwortung, auch die eigenen Prioritäten zu spiegeln und so, ne?
Absolut.
Ja, Sebastian?
Ja, mein Platz zwei ist das Thema synchrone Kommunikation nochmal aufgenommen. Und Synchrontermine sind für mich meistens Arbeitstermine. Also wenn ich einen Kreis einlade, dann idealerweise etwas kleiner gehalten, um in dem Termin idealerweise auch zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist so ein Wunsch und das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Und Enrico hat das Thema schon so ein bisschen angesprochen. Das eine ist auch mit moderieren, dass man zu einem Ergebnis kommt, ist auch immer wichtig bei den Terminen. Und Timeboxing letztendlich hängt da so ein bisschen mit dran. Von daher hat das so leichte Parallelen zu deinem Platz 3.
Mhm. Ja, bei mir ist der Platz 2, also gerade wenn ihr das kennt, dass man viele Kontextwechsel am Tag hat und anderen das vielleicht auch in derselben Runde ganz genauso geht, finde ich es eigentlich auch ganz schön, mal einen Termin ein bisschen anders zu starten, irgendwie eine Aktivierung mit reinzubringen, vielleicht auch ein bisschen Spaß mit reinzubringen, wenn es der Kontext erlaubt. Grüße gehen raus an Moritz. Der hat irgendwann mal als Verbesserungsvorschlag für unser, wir haben halt einmal im Monat, vorher war das mal ein Bi-Weekly, ein Team-Meeting gehabt, wie das halt klassisch so ist. Da erzählt man, was so Neues ist und was so im Unternehmen so passiert. Und manchmal gibt's halt nicht so viele Themen. Und da kann man vielleicht auch sowas wie eine kleine Runde Gartic-Forum mit reinbringen, damit man miteinander Dinge machen kann, ein bisschen Spaß hat und einfach so die Anspannung fällt und man dann halt ins Thema reinsteigt. Das kennt man vielleicht auch aus anderen Workshop-Formaten oder Vortragsformaten, dass man einfach ein kleines Spiel mit einbaut, die Leute mal eben kurz aufstehen lässt und sich irgendwie ein bisschen aktivieren lässt. Also das finde ich eine schöne Sache, muss natürlich auch zum Kontext passen, aber wenn es geht, kann das doch durchaus ein bisschen was locker gestalten.
Ich hatte einen Kunden mal, der vor jedem Meeting in der Hochzeit der Pandemie gefragt hat, muss jemand noch aufs Klo, weil er ganz genau wusste, dass die Meetings back-to-back waren. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute aufstehen und sagen, ey, vielen Dank, wirklich.
Ja. Absolut. Ja, das ist aber gleichzeitig auch so, denn irgendwann hat sich eingeschlichen, dass auch die Termine dann fünf nach oder fünf Minuten vor beendet werden. Und der soziale Druck, der irgendwie auch entsteht, wenn dann trotzdem jemand sich einwählt, das ist schon, ist schon wild. Ja, Dennis, dein Platz 1.
Platz 1 ist ein Remix von all dem, was schon so ein bisschen genannt wurde. Zuständigkeiten und Verantwortung. und dann auch wieder mein Lieblingswort heute, Community Building. Man braucht in der Kommunikation im Idealfall immer jemanden, der oder in einem Projekt, wo Zuständigkeiten klar geklärt sind, eine Person, an die man sich wenden kann, eine Person, die die Verantwortung für etwas trägt, aber auch das Verständnis, wer in einem Meeting welche Rolle hat und wie diese Rolle zum Erfolg eines Projektes beiträgt. Und das sollte im Idealfall allen jederzeit klar sein, weil sonst haben wir 20 Leute, wovon nur 5 relevant sind, und wir haben dieses Overschedulen und das Meeting could have been a text message und all das, was es so an Motivational Posters da draußen gibt. Ja, also Zuständigkeit und Verantwortung und aber auch das dieses Wir-Gefühl, ja. Nicht der eine da oben, das ist der vorgibt, sondern dieses Wir-Gefühl, wer macht was, wer hat welchen Job und wie erreichen wir gemeinsam das Ziel, das wir uns für dieses Projekt, dieses Meeting, dieses Thema vorgenommen haben. Mhm.
Sebastian, bei dir?
Ja, mein Punkt Nummer 1 ist, kein Meeting ohne Agenda zu machen. Das geht wieder so in die Richtung von dir, Enrico, viele Kontextwechsel. wenn ich in den Termin im Vorfeld eine Agenda reinpacke,
ja,
hat jeder die Möglichkeit, zu verstehen, um was es in dem Termin geht. Wenn das ein Synchrontermin ist, ganz, ganz wichtig. Und dann kann jeder, auch du, Enrico, darfst dann für dich entscheiden, wie viel Vorbereitungszeit muss ich mir dafür eventuell noch blocken, um in den Termin wirklich vorbereitet reinzugehen und nicht im dümmsten Fall anderen Leuten die Zeit zu stehlen und unproduktiv aus dem Termin rauszugehen.
Ja, ja, das ist immer schön. Also da können ja auch manchmal Situationen entstehen, genau, wo man dann vielleicht nicht da ist und dann auf einmal alle Beteiligten sich überlegen, sag mal, warum sitzen wir eigentlich zusammen? Und am Titel kann sich man das vielleicht dann nicht erklären und dann
ja, genau. Da. Und also das ist halt aufgrund der vielen Meetings, die jeder, vermute ich, im Kalender einfach drinstehen hat, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einfach mal noch 5 Stichpunkte mit reinschreiben, um was es in dem Termin eigentlich geht, dann kann sich jeder drauf einlassen und auch bei einem schnellen Kontextwechsel kurz über die Agenda fliegen, ah, okay, gut, ich bin im Thema drin und bin wieder abgeholt. Genau.
Das größte Feld bei einer Outlook-Einladung ist immer noch das Feld der Beschreibung, aber das wird am häufigsten ignoriert, interessanterweise. Mhm.
Absolut, ja, genau so.
Es ist ja auch nicht verpflichtend, dass du da was reinschreibst.
Stimmt, das sollte man vielleicht ändern. Das könnte viele Probleme lösen.
Geht wieder in die Richtung Dokumentation. Was mache ich? Ich stelle uns noch schnell einen Termin ein, Überschrift rein, Zeit mit rein und auf Senden gedrückt und dann ist es gut meistens. Ja,
ja, mein Platz 1 ist die Runden, in denen man irgendwas voranbringen möchte, sinnvoll klein zu halten. Also das jetzt, dass man auch mal, also dass man sich auch mal zurückziehen kann und dass man halt auch irgendwie zu einem Konsens kommt und eine Entscheidung irgendwie auch vorantreiben kann. Also ich meine, das ist halt auch in der Softwareentwicklung, kennt man das irgendwie auch, dass das jetzt nicht so ist, dass mehr Menschen dazu führen, dass die Effizienz größer wird und dass der Output irgendwie erhöht wird, sondern eher da, wo vielleicht die Verantwortung gut übertragen werden kann und dann vielleicht mehr Menschen mit eigenen Handlungsspielräumen dazu führen können, dass man einen höheren Output hat. Aber ich habe irgendwie noch nicht erlebt, dass in sehr großen Runden sich alle gleichmäßig mit einbringen. Ich glaube, das ist halt auch, also mir fällt das immer mal wieder auf, wenn wir so ganz große Runden haben. Es ist schon sehr leicht dann in so einen Broadcast Modus zu fallen, wo man sagt, ja, okay, das gucke ich mir an, das höre ich mir an. Das, was Sebastian auch meinte, hey, vielleicht mal was pre-recorden, ist dann vielleicht auch sinnvoll. Und ist ja auch für uns hier also ihr seid gerade live in unserem asynchronen Kommunikationsformat, wo wir ja natürlich auch Informationen reintun, wo dann andere nochmal drauf zurückkommen können. Aber wenn halt wirklich was entschieden werden muss, dann sitzen wir jetzt hier vor dem Mikrofon nicht mit 15 Menschen, sondern halt mal mit 2, 3, 5 und können dann irgendwie auch mal was durchdiskutieren. Das heißt nicht, dass das dadurch alles irgendwie perfekter wird, aber vielleicht kommt man irgendwie zu einem Ergebnis und kann dann auf der Basis weiterarbeiten. Deswegen kleinere Runden ist häufig effizienter, kommt mehr bei rum, ist schöner. Auch mal so ein 101 vielleicht machen, um da mal wieder ein bisschen direkter in den Austausch zu gehen, denn in den größeren Runden geht mir das zumindest zu häufig verloren.
Und wenn man dann die Ergebnisse dieser kleineren Runden auch noch öffentlich macht, hat trotzdem auch eine größere Runde die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen.
Ja, das stimmt. Ja, Ich denke, damit sind wir jetzt auch so langsam am Ende dieser Episode zum Thema Kommunikation. Was euch die nächsten Episoden noch erwarten wird, wird wahrscheinlich die ein oder andere Zusammenfassung aus dem Red Hat Summit. Und dazu kommt noch, dass wir dann, jetzt nach dem Red Hat Summit ist dann direkt die Cloud Native Conference am 14.05. in Eppstein. Da werde ich zusammen mit dem Moritz sein dürfen und dann sind wir als nächste Konferenz dann auf den Container Days. Das ist allerdings im September und ich hoffe, dass ich das diesmal ein bisschen mehr in meinem Kalender auf dem Schirm habe, dass das nicht erst nächste Woche kommt, sondern dass das ein bisschen länger vorbereitet ist. Genau, also wenn ihr da Lust habt, uns mal irgendwo direkt auf einer Konferenz zu treffen, wie gesagt, die nächste Möglichkeit dazu wäre die Cloud Native Conference in Eppstein oder auf den Container Days. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback dazu dalassen. Das tut ihr entweder auf focusondevops.podigy.io oder über den Podcatcher eurer Wahl. Das könnt ihr bei Apple tun, das könnt ihr bei Spotify tun, wo auch immer ihr das konsumiert. Oder alternativ natürlich noch die E-Mail unter podcast@sva.de. Ja, Sebastian, Dennis, es war mir ein Fest. Ich bin gespannt, was uns den restlichen Tag und die restliche Woche noch erwartet. Heute ging es so los mit den ersten Community-Events und morgen dann so richtig Keynote mit den richtig großen Vorstellungen.
Ja, vielen Dank für den spontanen und synchronen Austausch hier in dieser netten Runde.
100%, es war mir ein inneres Welpenstreicheln. Herzlichen Dank.
Herrlich. Bis dann. Ciao.
Ciao.